Ich freue mich auch, dass wir heute Abend bei euch sein dürfen. Als erstes einen gesegneten Sabbat euch allen. Es tut uns leid, dass wir zu spät gekommen sind. Wir sind zwar bei Zeiten weggefahren, aber vor Würzburg oder an der Autobahnraststätte Würzburg, da war ein Unfall im Baustellenbereich. Und dann vorbeikommen ist unheimlich schwer. Naja, es hat gedauert, wir haben also einiges an Zeit verloren dort, aber ich denke, so halbwegs hat es geklappt, dass wir noch da sind. Ich freue mich wenigstens, dass ihr schon oder noch da seid. Das Thema für dieses Wochenende, ich war ganz erstaunt, als ich einen Anruf von hier bekommen habe, da rief jemand an und hat gesagt, ja, du hast in Landau eine Predigt oder eine Stunde Seminar über Heiligtum gehalten. Und mein Bruder hat mir davon erzählt und er hat gesagt, musst du unbedingt hören. So bin ich zu euch gekommen. Ich bin Prediger im Ruhestand schon seit etlichen Jahren, aber ihr wisst ja, als Prediger ist man im Unruhezustand. Man hat nie wirklich Feierabend, man hat nicht wirklich Ruhestand. Da gibt es immer welche Dinge, die einen interessieren, wo man am Studieren ist und wo man sagt, das möchte ich gerne noch wissen. Bei mir war es schon viele, viele Jahre zurück, war es das Thema Heiligtum. Ich habe Bibelstunde gegeben, drei junge Mädchen und eine ist davon dann getauft worden. Und da habe ich war im Seminar auf der Marienhöhe, habe meinen Abschluss gemacht. Und zwei Bibelstunden habe ich meinen Prediger gebeten. Kannst du die Bibelstunde halten? Das war Heiligtum und das war Eheweiht. Eheweiht habe ich mir gedacht, naja, das kann er auch mitmachen. Hätte ich ja selber machen können auch. Aber Heiligtum, wir haben im Unterricht, das muss ich leider heute sagen, nur gesagt, was wo steht im Heiligtum. Welche Bedeutung das hatte. Mehr nicht. Im Predigerkreis in Mittelrhein, da gab es dann mal Predigertagung und da hat ein Bruder gesagt, wer hätte Interesse von euch, das Heiligtum mit mir zu studieren, Studienkreis. Es war ungefähr die Hälfte der Predigerschaft. Und die Hälfte der Predigerschaft, wir haben uns dann außerhalb unserer Dienstzeit getroffen, also in Privatzeit. Und wir haben dann studiert, und wir haben versucht, alle unsere Glaubenspunkte im Heiligtum zu finden. Glaubt ihr, dass das möglich ist? Ich stelle heute Abend viele Fragen. Ihr müsst mir also mit Ja oder Nein jetzt antworten. Glaubt ihr, dass das möglich ist? Ja, haben wir auch gedacht. Und wir sind an einen Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, wissen wir nicht. Haben wir gesagt, gut, vertagen wir. Das haben wir vertagt. Und seit 30 Jahren bis heute nicht mehr getroffen. Das hat mich so gewurmt, dass ich gesagt habe, lieber Gott, ich will das jetzt wissen. Und da habe ich mich ganz, ganz intensiv in das Thema Heiligtum und Heiligtumslehre hineinvertieft. Ich habe Literatur gelesen, über 6000 Seiten, Deutsch und Englisch. Und habe gesagt, irgendwo muss ich ja dieses Thema erarbeiten und fassen können, damit man versteht, was das Heiligtum eigentlich soll. Versteht ihr alles? Ja oder nein? Ist eine ehrliche Antwort, nein, habe ich früher auch gesagt. Wenn ich euch jetzt eine Frage stelle, ich mache es nicht. Und würde sagen, erklärt mir doch einmal, wo ist das im Heiligtum zu finden? Würde vielleicht mancher sagen, weiß ich nicht. Mit gutem Recht. Und ich möchte gerne, dass wir das Heiligtum so tief wie möglich, so breit wie möglich uns anschauen, und zwar, was im Alten Testament war, als zweites, wie Jesus mit dem Heiligtum umgegangen ist, denn alles im Heiligtum hat einen Bezug zum Leben Jesu. Dazu müsste man doch einen Teil Christologie verstehen. Und dann die Frage, hat das Heiligtum, das alttestamentliche Heiligtum, uns heute in der Neuzeit noch was zu sagen, ja oder nein? Und die Frage wollen wir hier gemeinsam im Seminar beantworten. In der Predigt morgen werde ich über das Johannesevangelium sprechen. Wieso Johannesevangelium? Was hat das mit dem Heiligtum zu tun? Kann mir das jemand sagen? Das Johannesevangelium wird als Heiligtumsevangelium bezeichnet. Warum? Das sage ich euch morgen. Ihr könnt ja mal selber nachdenken. Heute Abend möchte ich mit euch etwas machen, das mache ich grundsätzlich immer und überall. Das Seminar habe ich also, ich weiß nicht, 70, 80 Mal schon gehalten, in ganz Deutschland, in Österreich. Und ich mache eins grundsätzlich, damit wir alle die gleiche Basis haben. Wir werden heute Abend das Thema behandeln, was ist der Inhalt der Bibel? Die Bibel hat wie viele Seiten? Ungefähr 1250. Wie viele Bücher wisst ihr aber? Wie viele Kapitel? Ganz einfach, das müsst ihr wissen. 1189. Und die ersten drei Kapitel sprechen über das, woher kommt alles? Die letzten drei Kapitel sprechen über das, wohin geht alles? Und die Kapitel dazwischen? Ja, das ist natürlich leicht die Frage, wie. Aber die Frage dazwischen, wie geht Gott mit der Sünde in der Welt, in deinem und meinem Leben und im Universum um? Das sind die Fragen, die dazwischen liegen. Und ich darf bitten jetzt um die Tafel. Und was wir jetzt hier aufschreiben, werdet ihr am Ende als ein komplettes Blatt bekommen von mir. Dankeschön. Komplettes Blatt, wir erarbeiten das hier zusammen und alles, was wir hier zusammen erarbeiten, ihr könnt gerne mitschreiben, könnt euch auch eure eigenen Notizen da dazu machen, steht überall bei jedem einzelnen Punkt am Schluss ein Bibeltext dabei, sodass ihr das Ganze nachlesen, nein, das ist falsch, dass ihr das nachstudieren könnt. Ich gebe euch jetzt die erste Hausaufgabe. Ja, das ist bei mir üblich. Ich kann es zwar nicht kontrollieren, ob ihr das macht, aber ihr werdet selber merken, wie wichtig es ist, wenn ihr es macht. Das, was wir hier machen, macht zu Hause. Nehmt euch ein Blatt und übt, übt, übt 10, 20, 50 Mal, bis ihr es auswendig könnt. Und dann könnt ihr es anderen Menschen weitersagen. Ich könnte euch ja das Blatt jetzt am Anfang geben. Aber dann schaut ihr bloß auf das Blatt, ihr sollt eure grauen Gehirnzellen anstrengen. Und die sollen sagen, was wissen wir alles aus der Bibel? Einverstanden? Arbeiten wir zusammen? Gut, ist wenigstens einer, der ja gesagt hat. Also, der Inhalt der Bibel. Die Frage ist, wer oder was war am Anfang? Bitte? Wer ist das Wort? Am Anfang war Gott. Gleich noch eine Frage. Welcher Gott? Bitte? Den dreieinigen Gott kennt die Bibel nicht, das Wort. Die Gottheit, ja, das kommt später. Am Anfang war wer? Gott, Vater, Gott, Sohn und Gott, Heiliger Geist. Ich kürze es ab. Auf dem Blatt nachher ist es alles ausgeschrieben. Gott, Vater, Gott, Sohn, und Gott, Heiliger Geist. Wie werden die drei denn genannt? Außer Gott, Gottheit. Was haben sie denn gemacht? Was haben sie gemacht am Anfang? Bitte? Die Schöpfung, also wie nennen wir sie? Schöpfer, jawohl. Wir nennen sie Schöpfer. So, und jetzt eine ganz spannende Frage. Was haben sie zuallererst gemacht? Als allererstes. Ja, das hat er auch gemacht. Aber vor dem Anfang, da war er da. Und dazwischen, ich hoffe, ihr habt alle eine Bibel da. Ja? Epheser Kapitel 1, Vers 4. Und wer es hat, den darf ich bitten, es laut vorzulesen. Epheser 1, Vers 4. Also, was hat Gott am Anfang gemacht? Was hat er am Anfang gemacht? Was noch? Als man die Titanic gebaut hat. Was hat man zu wenig gebaut? Rettungsboote. Was hat Gott als allererstes gemacht, bevor er die Welt, das Universum geschaffen hat? Ja, ich will es bewusst hier an der Stelle anders nennen. Ich nenne es den SOS-Plan. Einverstanden? Ich könnte auch sagen, den GPS-Plan, das moderne Wort. GPS, God's Plan of Salvation, Gottes Plan der Erlösung. Das ist das allererste, was Gott gemacht hat. Und danach, nachdem das feststand, wenn etwas im Universum bei unserer Schöpfung schief geht, wusste Gott, dass es schief geht? Woher? Er ist allwissend. Hätte es Gott vermeiden können? Hätte er eine Schöpfung machen können, ohne dass er den SOS-Plan braucht? Ja oder nein? Hätte er machen können. Dann hätte er Computer geschaffen. Drückt ein Knöpfchen und die sagen alle ja, Amen, Halleluja. Ja, das wollte er aber nicht, sondern er wollte freie, sich für Gott aus Liebe entscheidende Geschöpfe. Und deshalb hat er diesen SOS-Plan gemacht. Was hat er, nachdem der Plan stand, was hat er dann gemacht? Jetzt kommen wir dem, was ihr gesagt habt, schon ein Stück näher. Was hat er gemacht? Bitte? Das ist die 7 Tage Schöpfung. Was war dazwischen? Bitte? Das Universum hat er geschaffen, jawohl. Und was noch? Aha. Der hat ein Haus geschaffen und hat dann Engel reingesetzt. Geschöpfe. Und wie nennen wir das? Das ist der sind die Schöpfe und das hier nennen wir Geschöpfe. So, und was ist dann passiert? Ja, wie nennen wir das denn? Dann gab es die Rebellion im Himmel. Rebellion im Himmel. Und danach erst hat Gott die 7 Tage Schöpfung gemacht. Warum? Bei der Rebellion im Himmel wurde gesagt, du bist ungerecht. Wir alle haben nur zu gehorchen und wir möchten gerne frei entscheiden. Konnten sie das? Frei entscheiden? Für oder gegen Gott? Natürlich konnten sie das. Und für den Fall, dass sie sich gegen Gott entschieden und es eine Katastrophe gibt, hat Gott schon den SOS-Plan gehabt. Aber das wussten sie nicht. Sie haben sich gegen Gott entschieden. Dann sagt Gott, gut, Luzifer, zeig doch mal. Was heißt denn Luzifer? Lichtträger. Er war das höchste geschaffene Wesen im Himmel. Neben dem Thron Gottes. Und Gott hat gesagt, zeig doch mal, wie würdest du denn regieren, wärst du an meiner Stelle? Und wo soll ich das zeigen? Und dann sagt Gott hier, und er hat einen Planeten geschaffen, die Erde. Das heißt dann, unser ganzes Sonnensystem, nicht nur die Erde. Unser Sonnensystem. Und er sagt, zeig, wie würdest du agieren, wärst du an meiner Stelle? Und das kann man ja dann hoch übertragen aufs gesamte Universum. Was hat Luzifer gezeigt, wie er regieren würde? Gut oder schlecht? Ganz schlecht. Ich hätte also nicht so regieren wollen wie er. Gut, Gott hat gesagt, die 7 Tage Schöpfung, und er hat damit eine Absicht verbunden. Er hat gezeigt, das ist also die Ewigkeit, die Zeitlinie bis in alle Ewigkeit. Gott ist ewig, Gott vergeht nicht, und er hat gesagt, auf der Zeitlinie leben wir, lebt das ganze Universum. Und hat in den Garten, also die Stifte sind ganz neu, sind schwer aufzukriegen, hat er einen Baum gesetzt und hat Früchte dran gemacht. Was waren das für Früchte? Bitte? Habt ihr Namen dafür? Darauf habe ich gewartet und ich habe es provoziert. Ein Apfel, nein, es war kein Apfel. Schwester Weid schreibt, es war eine apfelähnliche Frucht. Die hat geschmeckt wie Apfel und Birne. Kennt ihr so eine Frucht? So bist du apfelartig und birnenartig? Goldfarben, gelb? Die Naschi. Die hat so ungefähr die Beschreibung. Aber ob das eine Naschi war, das wissen wir nicht, ist auch vollkommen egal. Und dass mir nie nochmal jemand sagt, es war ein Apfel, male ich ganz bewusst hier ein Dreieck her für die Frucht. Das ist ein Symbol nur für die Frucht. Und Gott hat gesagt, wenn jemand diese Frucht anfasst oder davon isst, muss er des Todes sterben. Was heißt denn des Todes sterben? Das sind so ganz einfache Begriffe, mit denen wir hantieren, aber was heißt das, des Todes sterben? Es haben einige gesagt, sterben. Stimmt es? Sterben wir? Sterbt ihr schon? Ja oder nein? So langsam, ja, wenn man älter wird. Und wenn man jung ist, die Kinder, hat jemand von euch Medizin studiert oder ist Krankenschwester oder Pfleger oder sowas? Ja? Da lernt man, dass der Mensch ab der sechsten Woche nach der Zeugung etwa, dass er dort anfängt, Zellen abzustoßen. Ist das richtig? Ab da kann man in der Fruchtwasserpunktion tote Zellen nachweisen und anhand derer kann man feststellen, ob es ein Junge oder Mädchen wird. Das heißt, wir sind noch im Aufbau begriffen, da stoßen wir schon Zellen ab. Da stirbt schon etwas in uns. Und mit 20, da ist die Balance zwischen Zellaufbau und Degeneration etwa ausgeglichen. Und etwa ab 25, dann geht es bergab. Das heißt, da ist der Zellabbau schneller wie der Zellaufbau. Aber das Gefühl haben wir in dem Moment noch gar nicht. Aber sterben heißt, wir werden eines Tages zu dem wieder zurückgehen, woher wir gekommen sind, aus der Erde. Und Gott hat gesagt, wenn ihr davon esst, werdet ihr den Tod sterben. Welchen Tod? Ersten oder zweiten? Den ewigen Tod. Der erste Tod ist ein Schlaf. Und zum Daniel wurde gesagt, der Daniel schläft nur, der ist gar nicht tot. Der Lazarus schläft, er ist nicht tot. Kommen wir drauf. Hätte Eva in dem Augenblick, als sie die Frucht anfasst und isst, tot umfallen müssen? Ja oder nein? Warum nicht? Sie hätte tot umfallen müssen, aber in dem Augenblick ist der Errettungsplan in Kraft getreten. Das heißt, in dem Augenblick, als sie die Frucht genommen hat, ist Christus auf den Plan getreten und hat gesagt, stopp, der Mensch, die Menschheit bekommt eine zweite Gelegenheit. Ja? Also, die Folge, wenn sie davon essen, ist der ewige Tod. So, haben Adam und Eva davon gegessen? Ja oder nein? Und wie nennt man das, was sie gemacht haben? Da ist der Blitz eingeschlagen bei denen. Wie nennt man das? Sündenfall. So, dann haben wir also die Rebellion im Himmel, wo jemand sagt, Gott ist ungerecht. Und Gott schafft eine perfekte Welt und sagt, zeig du, wie würdest du regieren, wärst du an meiner Stelle. Luzifer zeigt es und führt den Menschen in die Rebellion gegen Gott, gegen den Schöpfer. Und das wäre der ewige Tod. Aber Gott sagt, und das ist hier im SOS-Plan festgelegt gewesen, ich habe dem Plan etwas entgegenzusetzen. Du hast vorhin gesagt, es ist der, was für ein Plan? Ja, ich möchte bewusst ein anderes Wort. Wenn ihr in den Bergen seid und ihr seid ein Stück abgestürzt, ihr braucht Hilfe, was schreit ihr da? Hilfe, ich brauche Erlösung. Ich brauche Rettung. Ja? Ich möchte bewusst den Rettungsplan Gottes. Und das andere, was ist das für ein Plan? Das ist der Vernichtungsplan Satans. Ich bin verloren und dann nehme ich alle anderen mit in den Tod. So, und Gott sagt, ich werde allen oder im Rettungsplan festgelegt, ich werde allen eine zweite Gelegenheit geben. Welche Gelegenheit? Was hat Gott gemacht? Er hat zwei Holzbalken aufeinander genagelt oder nageln lassen und ist an diesen Holzbalken gestorben. Welchen Tod ist Jesus gestorben? Den ersten oder den zweiten Tod? Ich finde es schön, an der Stelle gibt es immer Diskussionen. Christus ist den ewigen Tod gestorben. Der Sünde Sold ist, Römer 6,23, der Sünde Sold ist der Tod. Und das ist die Trennung von Gott, die ewige Trennung von Gott. die müssten wir sterben wegen unserer Sünde. Und in diesen Tod hat Jesus für uns übernommen. Das hier ist also der Tod Jesu. Weil er aber sündlos war, haben wir hier die Auferstehung Jesu. Der Tod konnte ihn nicht halten. Er hat nichts an ihm gehabt. So, welche Möglichkeit hat Gott jetzt für uns? Ohne den Tod Jesu müssen wir den ersten oder zweiten Tod sterben. Klar, den zweiten Tod, den ewigen Tod, die ewige Trennung von Gott. Aber Jesus ist für uns gestorben. Müssen wir auch den zweiten Tod sterben? Darf ich mal die Hände sehen? Wer ist für Nein? Wer ist für Ja? Geht bitte alle nochmal zu eurem Prediger, lasst euch Bibelstunde geben über die Taufe. Geh nochmal zu deinem Prediger, lass dir nochmal Bibelstunde über die Taufe geben. Bedeutung der Taufe. Römer 6, was steht denn da? Wir sind in Christus gestorben, mit ihm begraben und mit ihm auferstanden. Also welchen Tod sterben wir in der Taufe? Den zweiten Tod, den ewigen Tod. Ja? Was die? Außer? Wann? Am Ende. Der zweite Tod ist die Trennung von Vater. Wir müssen mal ein bisschen ausscheren. Jesus ist ja für uns an unserer Stelle gestorben. Wollen wir über das Wort streiten? Jesus ist an unserer Stelle gestorben. Ja? Welchen Tod ist er gestorben? Den ersten oder zweiten? Welchen Tod müssen wir sterben? Aufgrund unserer Sünde? Der Sünde sollt, ist der Tod. Also wenn Jesus für mich gestorben ist, welchen Tod muss er sterben? Den zweiten Tod. Da er aber ohne Sünde war, konnte er auferweckt werden zum neuen Leben. Hier beginnt das ewige Leben. Und Jesus ist für uns auferstanden, gestorben, auferstanden und schenkt uns ewiges Leben. Er hat es sich verdient, weiterzugeben. Ein katholischer Priester, ein Bischof, kann er es, Sünden vergeben. Warum nicht? Was fehlt ihm? Diese Legitimation hier. Der ist nicht gestorben. Er ist nicht den ewigen Tod gestorben, sondern er ist nur eingesetzt worden von einem Menschen zum Dienst. Morgen in der Lektion geht es ja auch so ein bisschen darum. Babylon und Harmagedon. So, damit ist aber noch nicht alles fertig, der Inhalt der Bibel. Es wird eine erste Auferstehung geben bei der ersten Wiederkunft Christi. Was heißt das, wenn es eine erste gibt? Gibt auch mindestens eine zweite. Die Gläubigen werden auferstehen zum ewigen Leben. Und die Ungläubigen werden 1000 Jahre im Grab weiter ruhen. Nach den 1000 Jahren, das sind wir in der Offenbarung, gibt es eine zweite Auferstehung. Die Menschen werden eine kurze Zeit leben und dann kommt das, bitte, dann passiert Folgendes. Dann kommt erst das neue Jerusalem vom Himmel. Und sie werden das neue Jerusalem angreifen. Und dann fällt vom Vater Feuer, Feuer von Gott. Und dann werden sie alle vernichtet, alle verbrennen. Und das hier ist der endgültige, ewige Tod. Hier unten ist das endgültige aus. Und wer stirbt beim ewigen Tod? Wer stirbt da? Bitte? Es stirbt der Verursacher des Bösen. Wer ist das? Luzifer, jetzt Satan. Wer stirbt noch? Seine Engel. Wer stirbt noch? Die morgige Lektion sagt einiges darüber. Die falsche Dreieinigkeit, sage ich jetzt. Ja? Und alle Menschen, die sich auf diese Seite geschlagen haben, werden am Ende dort vernichtet. Was bleibt übrig? Die Sünde wird vernichtet, der Tod wird vernichtet, der letzte Feind. Was noch? Auf der anderen Seite, was bleibt? Die Liebe bleibt, ja. Also, schreiben wir es hin als letztes. Gottes Liebe offenbart. So, was gehört denn noch auf die Seite? Na, wer? Ja, ja, ich schreibe die Braut hin. Die Braut lebt. Weiter. Was steht denn in Nahum 1, Vers 9? Bitte? Nahum. Oh, den gibt es auch. Wo steht denn der? Nahum 1, Vers 9. Den Text sollten wir auswendig kennen. Nahum 1, Vers 9. Laut. Also, zweite Rebellion nicht möglich. In Christus ist Gottes Liebe gezeigt worden. Und damit ist die Liebe Gottes offenbart. Die Anklage Satans, du bist ungerecht, ist damit widerlegt. So, das ist der Inhalt der Bibel. Habt ihr schon mal 1250 Seiten so schnell zusammengefasst? Ja oder nein? Nee, das ist noch nicht alles. Das hier spricht über das, woher kommt alles. Das hier spricht über das, wohin geht alles. Und das hier spricht über das, wozu. Wir sagen statt wozu oft nicht wozu, sondern warum. So, und damit haben wir über das woher das erste bis dritte Kapitel der Bibel. Was steht da drin? Wo kommt alles her? Wie hat es angefangen? Kapitel 3, der Sündenfall. So, und hier, das ist das 1187 bis 89. Kapitel. Offenbarung 20, 21, 22. Was steht da? Offenbarung 20, Vernichtung des Bösen. Kapitel 21, der neue Himmel mit den schönen Steinen. Und Kapitel 22, Gott und Jesus sind ihr Tempel. Was hat denn Gott gesagt zum Mose und zum Volk Israel? In 2. Mose Kapitel 25, Vers 8, baut mir einen Tempel oder ein Heiligtum weiter, dass ich bei euch wohnen kann. So, was haben sie gemacht? Sie haben wörtlich eine Hütte oder einen Tempel gebaut. Und was hat Jesus gemeint oder Gott? Es steht nämlich, das Wort, was mit bei euch übersetzt ist, kann auch bedeuten, dass ich in euch wohnen kann. Also wer soll ein Tempel sein? Wir. Sind wir ein Tempel? Frage, die muss sich jeder beantworten. Sind wir ein Tempel Gottes? Ja oder nein? Und die Frage, wozu, ist das vierte bis 1186. Kapitel der Bibel. Aber es gibt auch andere, die teilen die Bibel etwas anders ein. Die sagen, das erste bis 11. Kapitel. Was steht denn im 11. Kapitel? Wo kommt alles her? Wie sind die Völker auf dieser Erde entstanden? Ja, das ist Kapitel 1 bis 11. Und wenn wir dann hier weitergehen, ist es Kapitel 12 bis 1188. Die letzten 11 Kapitel, da befinden wir uns in der Offenbarung. Wo befinden wir uns da in der Offenbarung? Wo führt alles hin? Habt ihr eure Lektion von morgen schon gelernt? Das ist im Grunde genommen die Lektion von morgen. Wo führt alles hin? Und das dazwischen, das wie geht Gott mit der Sünde um? Das ist geblieben, da hat sich nichts geändert. Habt ihr die Aufstellung oder sowas Ähnliches schon mal gehört oder gesehen? Interessiert euch das? Sehr. Bring mir mal. Ja, na dann komm mal zu mir. Dann habe ich jetzt eine Aufgabe für dich. Komm her. Ja, du kannst ja nicht groß schreien, ja. Und dann kommst du nicht. Das geht nicht. So. Gibst jedem einen Zettel. Ja? Und wenn es nie reicht, kommst du nochmal her, dann gebe ich dir noch mehr. Ich sage es jetzt nochmal. Ihr kriegt von mir die Hausaufgabe, das auswendig zu lernen. Warum? Weil das eine Hilfe ist im Gespräch mit anderen Leuten. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe auch lange gesessen und ich habe auch lange geübt, bis ich es wirklich auswendig konnte. Und es hat mir sehr, sehr geholfen bisher. Ihr habt überall die Bibeltexte dabei stehen, ja? Die römischen Zahlen, römisch 1, 2, 3, 4, 5, gilt für 1. bis 5. Mose. Und es ist, glaube ich, noch eine Erklärung dabei. Ja, also die römischen Zahlen ist für 1. bis 5. Mose. Habt ihr noch Fragen dazu? Ihr habt eine ganze Nacht Zeit und ihr könnt eine ganze Nacht, das steht ganz unten, 1. bis 5. Mose. Guck mal ganz unten am Fußende. Du hast auch ein Blatt, siehst du? Okay. Ihr dürft das Blatt, wenn ihr wollt, fotokopieren und denen weitergeben, mit denen ihr das durchgesprochen habt. Ich habe der Schwester Meister gesagt, dieses Blatt habe ich selber kopiert. Ich wollte nicht, dass das vorher schon rumgeistert, sondern erst, wenn wir das durchgesprochen haben, könnt ihr dieses Blatt haben, dass ihr wisst, was es bedeutet. Seid ihr überhaupt mit Hausaufgaben einverstanden oder nicht? Oi, oi, oi. Naja, so schlimm ist es nicht. Ich gebe... Bitte? Es ist, wenn ich sage Hausaufgaben, ich weiß kein besseres Wort. Das klingt so nach Schule, gell? Das kontrolliert wird. Aber ich meine es jetzt wirklich, kontrolliert euch doch selber, ihr seid doch alt genug. Lernt es auswendig. Und ihr kriegt gleich noch eine Hausaufgabe. Die braucht ihr im nächsten Quartal für die Lektion. Wenn ihr die Apostelgeschichte lest, dann habt ihr also gleich im ersten, zweiten Kapitel die Aussage, dass die Jünger Zeugen sind. Zeugen wofür? Ja? Bitte? Ja. Wofür sind sie Zeugen? Für das, was sie in Jerusalem erlebt haben. Wenn ihr die ersten 12 oder 15 Kapitel lest, da kommt also mindestens 10-mal, 12-mal vor, das sind wir Zeugen, das seid ihr Zeugen. Frage an euch, seid ihr auch Zeugen? Ja oder nein? Das kommt aber spärlich. Was für Zeugen sind wir? Also entschuldigt, ich setze mich mal hierher, mir tut der Rücken fürchterlich. Was für Zeugen sind wir? Habt ihr was mit Gott erlebt? Ja oder nein? Das war aber spärlich. Habt ihr was mit Gott erlebt? Ja oder nein? Und sind wir dann Zeugen oder nee? Können wir das weitergeben? Können wir das so begeisternd weitergeben, dass andere sagen, Mensch, das möchte ich auch erleben. Ihr Lieben, wenn ihr das auswendig könnt, wirklich auswendig, dann können die anderen sagen, schau mal, was alles in der Bibel steht. So ein dickes Buch, 1250 Seiten. Und ihr fasst das alles zusammen auf einem Blatt Papier. Und dann fängt es an, Spaß zu machen, die Bibel zu studieren. Kleine Segmente, den Sündenfall oder die Schöpfung oder was auch immer. Dann hat man nicht ein ganzes Buch vor sich und sagt, ach, wie soll ich denn da durchkommen? Sondern hier könnt ihr segmentweise euch raussuchen, was ihr studieren wollt. Und ihr habt die Bibeltexte dabei stehen, wo was steht. Und da könnt ihr anfangen, systematisch zu studieren. Bitte? Ja, bitte. Deshalb sage ich euch das. Ich bin nicht hergekommen, um euch von hier oben runter voll zu labern, sondern ich möchte euch gerne animieren, die Bibel zu studieren. Erneut, wieder. Ja, dass ihr selber Feuer fangt, dass ihr selber begeistert seid und sagt, Mensch, ich habe die Woche das gelesen. Habt ihr so Missionsdienst? Was habt ihr die Woche erlebt? Ja, was kommen da für Zeugnisse? Beinahe einen Unfall gehabt? oder ich hatte einen Unfall, nichts passiert, bin gesund und. Ich war krank, bin gesund geworden. Ja? Das ist bei euch auch so. Wann hat das letzte Mal jemand hier oben gestanden und hat gesagt, ich habe die Woche die Bibel studiert und was denkt ihr, was ich entdeckt habe? Das steht schon immer in der Bibel. Aber ich habe es jetzt entdeckt und es hat mich angesprochen. Wann habt ihr das letzte Mal erlebt? Ich meine, das ist doch eigentlich der Zeugendienst. Was wir, außer dass uns Gott beschützt hat, was wir erlebt haben mit ihm, mit seinem Wort, wo er uns angesprochen hat. Ich wünschte, und ich wünsche es von ganzem Herzen, wenn ich wieder weg bin mit meiner Frau, dass das hängen geblieben ist bei euch, Bibelstudium, was habe ich erlebt? Und was kann ich anderen weitersagen als Ermutigung und als, naja, als Push-up? Komm, es geht weiter. Bibel studieren. Wie viele Verse hat die Bibel?
Das ist ja noch eine schlimmere Frage, gell? Die Kapitel waren schon schlimm.
Es gibt ungefähr 33.000 Verse. Von den 33.000 Versen sind ungefähr 7.000 im Neuen Testament. Der Rest ist Altes Testament. Und von den 7.000 Versen im Neuen Testament spricht jeder 25. Vers. Worüber? Was ist das wichtigste Thema im Neuen Testament? Warten wir darauf?
Ja, ihr nicht.
Nö. Es hat niemand gesagt, ja. Dann muss ich davon ausgehen, ihr wartet nicht. Ihr Lieben, das Wichtigste, die Wiederkunft Jesu. Als die Jünger aus Jerusalem raus sind, verstreut wurden, wovon waren sie begeistert? Dass Jesus auferstanden ist. Aber so, wie die spontan, wie jetzt, ja, zur Wiederkunft kam, seid ihr also nicht begeistert. Wollt ihr euer Leben ändern, ja oder nein? Bitte? Klingt aber nicht so. Ihr müsst jetzt alle ja schreien. Wollen wir unser Leben ändern, ihr Lieben? So wie wir sind, werden wir garantiert die Wiederkunft verschlafen. Dran vorbeigehen. Geht nie. Jeder wird es miterleben. Aber die wird uns nichts zu sagen haben. Nur wenn wir wirklich die innige Verbindung zu Gott haben und wenn wir begeistert sind und freudig sind, dass Christus wiederkommt und zu sich holt, nur dann können wir andere anstecken. Nur wenn wir Feuer gefangen haben, können wir andere auch anstecken und können wir anderen auch Feuer weitergeben. Ich wünschte, ich könnte heute Morgen mit dem Heiligtumsseminar euch ein klein wenig Feuer geben, dass in euch anfängt zu brennen und zu einer hellen Flamme wird, dass ihr wirklich die Heiligtumslehre aufnehmt als ein persönliches Angebot Gottes für euch und was ihr dann weitergeben könnt und weitergebt, dass andere Menschen den Weg zu Gott finden. Das wünsche ich von ganzem Herzen.